NDR Info. Echo des Tages.
Für Sie mit Udo Schmidt, guten Abend. Gesundheitsminister Spahn warnt vor Corona im Herbst. Im Kanzleramt wird über die Digitalisierung der Schulen debattiert. Deutsche und Banken weltweit sind nach internationalen Recherchen, an denen auch NDR und WDR beteiligt sind, nachlässig bei der Bekämpfung von Geldwäschegeschäften. Und die Vereinten Nationen werden 75. Ein Grund zum Feiern, dies und mehr heute im Echo des Tages. Es wird Herbst, es wird kühler, die Grippezeit beginnt. Was wird nun mit der Corona-Gefahr? Die Sorge ist groß, dass es zu einem rasanten Anstieg der Infektionszahlen kommt. Gesundheitsminister Jens Spahn will nun gegensteuern. Er schlägt unter anderem vor, sogenannte Fieberambulanzen einzurichten, in denen sich Erkrankte melden können. Aus Berlin jetzt Thorsten Huhn.
Mit der momentanen Corona-Situation könne unser Gesundheitssystem gut umgehen, stellte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, fest. Was ihm aber Sorge bereite, sagte er im Deutschlandfunk, das seien die steigenden Infektionszahlen in Deutschland und vor allem in unseren direkten Nachbarländern Österreich, Frankreich und den Niederlanden.
Wenn man das ganze Bild macht, ist das alles eine Situation, mit der wir Stand heute gut umgehen können, mit der das Gesundheitswesen auch gut umgehen kann. Was mich allerdings tatsächlich besorgt, ist die Dynamik. Und zwar nicht nur die Dynamik in Deutschland, sondern vor allem in unseren direkten europäischen Nachbarländern, ob es Frankreich ist, ob es Österreich ist, ob es die Niederlande sind.
Mahnende Worte kamen von Regierungssprecher Steffen Seibert. Mit Blick auf die weiter steigende Dynamik rief er zu großer Vorsicht bei weiteren Öffnungsschritten auf. Es gehe nicht darum, alle weiteren Öffnungsmaßnahmen pauschal abzulehnen, aber man müsse sich jede einzelne ansehen, gerade mit Blick auf Herbst und Winter. Auch Spahn mahnte:
Mittlerweile wird in einer ganzen Reihe von Bundesländern auch über die Frage von Clubs, von Feiern, von Bars, die geöffnet werden sollen, auch zum Feiern diskutiert. Und ich wünsche mir sehr, dass wir da nochmal ein gemeinsames Verständnis entwickeln, was eine Vereinbarung, keine weiteren größeren Öffnungsschritte, was das dann tatsächlich eben auch heißt.
Das Virus sei hier der Spielverderber, nicht wir, sagte der Bundesgesundheitsminister. Er wies darauf hin, dass mehrere große Städte den wichtigen Grenzwert von 50 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner in einer Woche überschritten hätten. Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, CSU, warnte vor zu vielen Veranstaltungen, vor allem auch vor Familienfeiern und Partys.
Das Problem sind die privaten Feiern, private Veranstaltungen, denn dort gibt es auch keinen Ansprechpartner, zu dem ich hingehen kann. Und dort brauchen wir, glaube ich, nochmal eine ganz intensive Steuerung und einfach, wenn die Vernunft nicht hilft, dann muss gesteuert werden.
Bundeskanzlerin Angela Merkel will Dienstag nächste Woche mit den Bundesländern über den weiteren Kurs beraten. Spahn warnt wie Söder vor größeren Öffnungsschritten. Bund und Länder müssten gemeinsam deutlich machen, dass es im Herbst und Winter darum gehe, diese Art von Infektionsherden zu vermeiden und zu reduzieren, sagte der Bundesgesundheitsminister.
Ich wünsche mir sehr, dass wir da nochmal ein gemeinsames Verständnis entwickeln, was eine Vereinbarung, keine weiteren größeren Öffnungsschritte, was das dann tatsächlich eben auch heißt. Gerade beim Feiern, beim Geselligsein, wenn ich morgens in den Lagebericht schaue, auch heute Morgen, es sind vor allem Hochzeitsfeiern, es sind vor allem Familienfeiern, es sind vor allem religiöse Feiern und Zusammenkünfte, die zu verstärkten Infektionsgeschehen in Deutschland führen.
Das Treffen nächste Woche soll helfen, alle Länder auf einen Kurs zu bringen. Hintergrund ist der besorgniserregende Umstand, dass mehrere große deutsche Städte den wichtigen Grenzwert von 50 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner in einer Woche überschritten haben.
Thorsten Huhn aus Berlin war das. Corona hat auch den Schulbetrieb schwer getroffen. Und auch wenn die Schule nach den Sommerferien wieder begonnen hat, rund läuft es nicht. Corona hat gezeigt, wie schlecht die Ausstattung mit digitaler Technik vieler Schulen ist. Es muss sich etwas ändern, da sind sich nahezu alle einig. Aber was und wie, das ist strittig. Im Berliner Kanzleramt hat gerade ein Spitzentreffen, ein Schulgipfel begonnen, der dringend Lösungen finden soll. Kurz vor der Sendung habe ich mit Uwe Jahn in Berlin gesprochen. Herr Jahn, ist das jetzt ein klassischer runder Tisch, an dem alle sitzen, die zum Thema Schule etwas zu sagen haben?
Ja, so könnte man das sehen, was ja auch dann den Effekt hat, wenn alle dabei sind, kann man auch verbindliche Absprachen treffen, zum Beispiel dazu, wie man mit einer erhöhten infizierten Zahl, die möglicherweise regional auftauchen könnte im Herbst, dann umgeht und ob man sozusagen einheitliche Regelungen festlegt. Also ich fantasiere mal, ab 35 Infizierte pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen legt man genau fest, wir machen solche Kleingruppen, es gibt Maskenpflicht im Unterricht und vielleicht sogar von Woche zu Woche wechselnd Homeschooling und Präsenzunterricht. Sowas könnte man dann ja jetzt verbindlich verabreden, wenn alle dabei sind.
Man könnte verabreden, dann auch wieder Online-Unterricht zu machen. Dazu aber, und das ist ja die Kritik dieser Tage gewesen, müsste die Ausstattung mit digitaler Technik viel, viel besser sein. Woran fehlt es denn vor allem?
Na, es fehlt vor allem an den Gerätschaften und manchmal sogar auch am Breitbandnetz. Da ist aber, muss man sagen, die große Verzögerung, die wir hatten, glaube ich, schon Vergangenheit, weil da jetzt Mittel und Ausstattung auf dem Wege sind. Deutschland hatte einen sehr viel schlechteren Ausgangspunkt als beispielsweise Finnland. Aber wir holen jetzt etwas dadurch auf, dass die Mittel aus dem Digitalpakt, 5 Milliarden immerhin, jetzt anfangen zu fließen, dass die Schulen wissen, wie man das beantragt, die Länder festgelegt haben, wie man die Gelder ausreicht. Teilweise ist dann sogar festgelegt worden, dass man die Konzepte dafür, wofür man das Geld haben will, nachreichen kann. Dann gibt es jetzt, also es ist viel unterwegs, es gibt noch 500 Millionen für ein Sofortprogramm für Schüler, die bedürftig sind. Dann sollen noch kommen 500 Millionen für Lehrerlaptops, damit die Lehrer eben auch damit gut arbeiten können. Und wir alle wissen, wie notwendig das ist, wenn mal was nicht geht. 500 Millionen für Administratoren, also da sind wir insgesamt bei 6,5 Milliarden für die Digitalisierung an den Schulen. Das ist jetzt nicht nichts.
Das ist nicht nichts, richtig. Das wäre jetzt praktisch die Technik und das, was dafür ausgegeben wird. Nun ist in den vergangenen Tagen auch immer wieder zu hören gewesen, Lehrerinnen und Lehrer kennen sich mit der Technik gar nicht aus. Ihre Kenntnisse, Online-Kenntnisse seien mangelhaft. Ist das auch ein Thema heute?
Das kommt darauf an, ob die Länder es einbringen, würde ich sagen. Also ich glaube, dass das auch ein Thema sein könnte, weil es eben darum geht, aufzuholen und weil es eben auch darum geht, jetzt schnell Fortbildungsprogramme aufzusetzen. Und insofern nehme ich mal an, dass das auch gestreift wird.
Runde Tische sind ja nicht für schnelle Ergebnisse bekannt. Wird es denn nach dem Spitzentreffen heute ein Ergebnis geben? Liegt da was auf dem Tisch dann, sowohl was die Technik angeht, als auch was das Vorgehen in den kommenden Corona-Wochen angeht?
Na, ich könnte mir vorstellen, dass so ein Stufenkonzept entsteht oder dass das angestoßen ist und dann ausgearbeitet wird, wo man eben einheitliches Vorgehen bundesweit vielleicht festlegt, wenn jetzt die infizierten Zahlen steigen. Das könnte ein Ergebnis sein, aber es ist auch ein bisschen ein Blick in die Glaskugel jetzt.
Uwe Jahn zum Treffen im Kanzleramt heute. Seit gestern Abend ist die internationale Bankenwelt in Unruhe. Grund sind die Recherchen eines weltweiten Journalistenteams, an denen auch NDR, WDR und die Süddeutsche Zeitung beteiligt sind. Demnach haben Banken jahrelang Geschäfte mit hochriskanten Kunden abgewickelt und dabei Anti-Geldwäsche-Vorkehrungen umgangen. Die Rechercheergebnisse fasst Jörg Pfuhl zusammen.
Seit gestern Abend 19 Uhr veröffentlichen Medien auf der ganzen Welt ihre Recherchen zu den FinCEN Files. Ihnen liegt ein Datenleck beim US-Finanzministerium zugrunde. Insgesamt geht es um mehr als 2000 Verdachtsmeldungen, die internationale Banken an die US-Anti-Geldwäsche-Behörde FinCEN geschickt hatten.
Diese großen internationalen Banken sollen eigentlich an vorderster Front globale Geldwäsche verhindern, aber sie versagen,
sagt Fergus Scheel vom Internationalen Konsortium für investigative Journalistinnen und Journalisten, das die Recherche koordiniert hat. So zeigen die FinCEN Files, dass zahlreiche Banken mutmaßliche Drogenhändler, Betrüger und andere Kriminelle als Kunden akzeptiert haben. Trotz konkreter Warnhinweise wurden die Geschäfte oftmals nicht gestoppt und erst sehr spät an die Aufsichtsbehörden gemeldet. Die FinCEN Files decken Finanzgeschäfte aus dem Zeitraum 2000 bis 2017 ab. Die geheimen Unterlagen wurden BuzzFeed News zugespielt. An der Auswertung der Daten waren auch NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung beteiligt.
Jörg Pfuhl. Die Reaktionen auf die Recherche sind deutlich und heftig. Eine Konsequenz: Die Aktien der Deutschen Bank, zu der die Recherchen unter anderem führen, verloren deutlich an Wert. Auch die an den unsauberen Geschäften offenbar beteiligten britischen Geldhäuser wurden an der Börse abgestraft. Politische Reaktionen jetzt von Philipp Eckstein.
Die Enthüllungen der FinCEN-Files seien empörend, sagt SPD-Chef Norbert Walter-Borjans.
In dieser Szene gilt, was gibt den größten Profit? Und wenn die Beihilfe zum Betrug mehr abwirft als das Ehrlichsein, dann weiß man, wohin am Ende die Reise geht. Und genau das müssen wir ändern.
Gegen das Fehlverhalten von Banken müsse entschiedener vorgegangen werden, so der SPD-Vorsitzende.
Wir brauchen mehr als nur verschärfte Berichtspflichten. Wir brauchen auch mehr als mehr Personal. Das ist beides dringend nötig. Wir brauchen auch klar härtere Strafen, härtere Sanktionen. Weil wenn nach dem Auffliegen immer nur ein paar Millionen Strafe drohen, dann wird auf Dauer, ehrlich gesagt, nichts passieren.
Ganz ähnliche Töne kommen auch aus der Opposition. Fabio De Masi, Bundestagsabgeordneter der Linkspartei.
Wir brauchen härtere Strafen, ein Unternehmensstrafrecht, damit die Banken als Ganzes haften, bis hin zum drohenden Lizenzentzug für Banken, die eben wiederholt solche Straftaten ermöglichen.
Die Recherchen zu den FinCEN-Files haben Mängel im System der internationalen Geldwäschebekämpfung aufgezeigt. Der Datensatz, der dem Online-Medium BuzzFeed News zugespielt wurde, umfasst mehr als 2000 Geldwäsche-Verdachtsmeldungen. Sie wurden von Banken insbesondere in den Jahren 2013 bis 2017 an das Financial Crimes Enforcement Network, kurz FinCEN, geschickt. Diese US-Behörde soll Geldwäsche bekämpfen. Die Banken sind verpflichtet, verdächtige Finanzgeschäfte zu melden. Der Datensatz zeigt allerdings, dass bekannte Großbanken wie JP Morgan, HSBC oder die Deutsche Bank mutmaßlich kriminelle Kunden häufig erst deutlich zu spät erkannt und gemeldet haben. Das liegt auch daran, dass Kriminelle häufig bewusst Briefkastenfirmen nutzen und Gelder zwischen zahlreichen Banken und Ländern hin und her schicken. Und das ist auch ein Problem für die Aufsichtsbehörden. Denn national organisierte Aufsichtsbehörden stehen international agierenden Geldwäscherbanden gegenüber. Markus Ferber, wirtschaftspolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament.
Seit Jahren hat das Europäische Parlament mit meiner Führung darauf hingewiesen, dass Aufsichtsbehörden nicht in der Lage sind, kriminelle Machenschaften aufzudecken. Wir fordern seit Jahren eine europäische Behörde, die ähnlich wie der europäische Staatsanwalt hier wirklich durchgreifen kann und Kriminellen das Handwerk legen kann.
Unterstützung erhält der CSU-Politiker vom grünen Europaabgeordneten Sven Giegold.
Wir brauchen eine europäische Geldwäscheaufsicht und eine europäische Meldestelle für die Verdachtsmeldung, die die großen grenzüberschreitenden Fälle von Finanzkriminalität gemeinsam untersucht, überwacht und am Ende auch sanktioniert.
Das Bundesfinanzministerium teilt dazu auf Anfrage des NDR mit, dass es eine europäische Aufsicht befürworte. Im kommenden Jahr soll es von der EU-Kommission dazu einen Gesetzesvorschlag geben. Während viele Politiker die Enthüllungen zu den FinCEN-Files begrüßten, übten mehrere Banken Kritik an der Veröffentlichung. Die Recherchen würden sich auf bereits aufgearbeitete Skandale beziehen, heißt es etwa von der HSBC und der Deutschen Bank. Man habe aus früheren Fehlern gelernt, es seien viele neue Mitarbeiter eingestellt worden, um verdächtige Geldgeschäfte zu erkennen und schnell zu melden.
Philipp Eckstein. Geschäfte mit Schwerkriminellen, korrupten Politikern und sanktionierten Oligarchen. Geschäfte, die es diesen Kunden möglich machten, Anti-Geldwäscheregeln zu umgehen. Wie viel Vertrauen können die Banken noch verlieren? Was bleibt am Ende? Hören Sie die Meinung von Benedikt Strunz.
Ich habe heute ein ziemlich unangenehmes Déjà-vu. Egal, ob es die Panama Papers, die Swiss Leaks oder die Paradise Papers sind, internationale Journalistennetzwerke haben in den vergangenen Jahren immer wieder gravierende Missstände im globalen Finanzsystem aufgedeckt. Sei es, dass Banken Privatpersonen und Firmen bei der Steuerhinterziehung geholfen haben, sei es, dass sie Mafiosi und Terrorfinanziers als Kunden geführt haben. Nach den Veröffentlichungen folgte dann ein Schauspiel, das einer strengen, quasi ritualisierten Dramaturgie folgte. Die betroffenen Banken beeilten sich, der Öffentlichkeit und nicht zuletzt den zuständigen Aufsichtsbehörden zu versichern, dass es sich bei den aufgedeckten Missständen um Altfälle handle, dass man natürlich aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt habe und die Geldwäschebekämpfung äußerst ernst nehme. Schulung der Mitarbeiter, mehr Personal für die Geldwäschebekämpfung, veränderte Ethikregeln, bessere Computerprogramme waren nur einige der Konsequenzen, die man öffentlichkeitswirksam präsentierte. Und was hat das alles gebracht? Offenbar deutlich weniger, als einige Banken uns glauben machen wollen. Die FinCEN-Files zeigen deutlich, dass namhafte internationale Institute wie JP Morgan oder HSBC selbst dann noch hochriskante Geschäfte machten, als sie gerade wegen eben solcher Geschäfte zu Milliardenstrafen verdonnert worden waren. Welche Konsequenzen sollen wir nun aus den FinCEN-Files ziehen? Die Veröffentlichungen können und müssen verschiedene politische Entwicklungen in Deutschland und in Europa beschleunigen. Allen voran braucht Deutschland ein Unternehmensstrafrecht. Und zwar eines, das diesen Namen auch verdient. Und dieses Recht muss künftig auch konsequent angewandt werden. Wir haben deutlich gesehen, dass im Zweifelsfall auch Milliardenstrafen Banken nicht zu Musterschülern machen. Die Zeit nachsichtiger Strafen muss deshalb spätestens ab heute vorbei sein. Wer wissentlich Schwerkriminellen dabei hilft, die Gewinne ihrer Verbrechen in Sicherheit zu bringen, der ist selbst ein Krimineller und sollte von den zuständigen Aufsichtsbehörden auch genauso behandelt werden. Auch auf europäischer Ebene gibt es viel zu tun. Geldwäsche funktioniert besonders gut, wenn sie international abgewickelt wird. Unsere Anti-Geldwäsche-Behörden sind bis heute aber im nationalen Klein-Klein gefangen. Sie sind kaum in der Lage dazu, einen wirklich großen Geldwäscheskandal aufzudecken. Europa braucht deshalb eine europäische Geldwäscheaufsicht. Und zwar eine, die im Zweifelsfall auch in den Nationalstaaten eingreifen kann. Deutschland sollte alles daran setzen, diese Behörde im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft auf den Weg zu bringen. Sollte das gelingen, hätten die FinCEN-Files ihr Gutes. Und wir wären im Kampf gegen die globale Finanzkriminalität zumindest ein weiteres Stück vorangekommen.
Benedikt Strunz kommentierte. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Die EU-Außenminister würden gerne deutlich gegen Alexander Lukaschenko vorgehen, den Präsidenten von Belarus, nachdem dieser alle Proteste gegen das Ergebnis der letzten Wahl niedergeschlagen hat und keinen Reformwillen erkennen lässt. Die EU-Außenminister würden gerne sanktionieren, sie können aber nicht, weil Zypern nur zustimmen will, wenn gleichzeitig Sanktionen gegen die Türkei verhängt werden. Über die heutige Debatte aus Brüssel, Stefan Überbach.
Eine Kundgebung im Brüsseler Europaviertel. Demokratie und Freiheit für Belarus, fordern die Demonstranten. Etwa 30 sind gekommen. Sie wollen, dass die EU ihren Druck auf den umstrittenen Staatspräsidenten Alexander Lukaschenko erhöht, damit der sich zu Gesprächen mit den Regierungsgegnern über die Zukunft des Landes bereit erklärt. Das verlangt auch die belarussische Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja, die aus ihrem Exil in Litauen nach Brüssel gekommen war, um am Rande des EU-Außenministertreffens für scharfe Sanktionen gegen die Führung in Minsk zu werben.
Nur mit der Hilfe der internationalen Gemeinschaft werden wir in der Lage sein, unseren Kampf für ein demokratisches Belarus zu gewinnen.
Dass sich die EU-Außenminister mit Tichanowskaja demonstrativ an einen Tisch setzen und der Demokratiebewegung damit den Rücken stärken, sorgt in Moskau und Minsk wenig überraschend für Empörung. Da ist von einem beispiellosen Druck von außen die Rede und vom Versuch des Westens, Belarus ins Chaos zu stürzen. Europas Chefdiplomat Josep Borrell weist das entschieden zurück.
Wir werden einen nationalen Dialog in Belarus unterstützen und das Recht der belarussischen Menschen auf freie und faire Wahlen. Denn Demokratie und Menschenrechte gehören zum Kern der europäischen Identität. Und darum kann das nicht als Einmischung in die inneren Angelegenheiten angesehen werden.
Die Bewertung der europäischen Außenminister ist eindeutig. Die Wahl in Belarus war gefälscht und die Lage im Land hat sich in den letzten Tagen nicht verbessert. Im Gegenteil, denn noch immer geht die Staatsführung massiv gegen die Regierungskritiker vor. Die andauernde Gewalt gegen friedliche Demonstranten ist völlig inakzeptabel, sagt der deutsche Außenamtschef Heiko Maas und bringt Strafmaßnahmen auch gegen Präsident Lukaschenko ins Gespräch. Vor allem die osteuropäischen Staaten unterstützen das. Zum Beispiel der direkte belarussische Nachbar Litauen. Außenminister Linas Linkevicius verlangt klare Signale aus Brüssel in Richtung Minsk.
Wir müssen die Zivilgesellschaft in Belarus unterstützen und die freie Presse. Es reicht nicht, nur unser Mitgefühl mit den Menschen auszudrücken, die gerade sehr viel erleiden, die in Haft sitzen, die gefoltert und vergewaltigt werden. Darauf müssen wir uns konzentrieren und es wird eine unabhängige internationale Untersuchung nötig sein.
Aktuell plant die EU Strafmaßnahmen gegen rund 40 mutmaßliche Drahtzieher von Wahlfälschungen und Verantwortliche für die Misshandlung von Demonstranten. Ob es dazu kommt, ist aber noch offen, denn Zypern hat auch heute wieder einen entsprechenden Beschluss blockiert. Das Land verlangt, dass die EU auch gegen die Türkei neue Strafen verhängt, wegen des Gasstreits im östlichen Mittelmeer. Unsere Reaktion auf eine Verletzung von Grundwerten und Prinzipien darf nicht à la carte sein, sagt der zypriotische Außenminister Nikos Christodoulidis.
Our reaction to any kind of violation of our basic values and principles cannot be à la carte.
Mit den geplanten Belarus-Sanktionen müssen sich jetzt angesichts der Blockade aus Zypern die EU-Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfel Ende der Woche befassen. Nicht ausgeschlossen, dass dann auch darüber gesprochen wird, ob die europäische Außenpolitik auf Dauer beim Einstimmigkeitsprinzip bleiben kann. Chefdiplomat Josep Borrell sagt es so: Hier steht die Glaubwürdigkeit der EU auf dem Spiel.
Stefan Überbach aus Brüssel. Ruth Bader Ginsburg, die linksliberale Ikone des Supreme Court, des höchsten Gerichts der USA, ist tot und der Machtkampf um ihre Nachfolge tobt heftig. Der Sieger dieses Kampfes scheint allerdings bereits festzustehen. US-Präsident Donald Trump, der bis zum Ende der Woche seine Kandidatin benennen will, eine Konservative natürlich. Die Demokraten fordern weiterhin, über den politisch wichtigen Posten erst nach der US-Wahl Anfang November abzustimmen. Aus Washington, Claudia Sarre.
Schon morgens um 6 versammelten sich Demonstranten vor dem Haus des republikanischen Senators Lindsey Graham in Washington. Der 65-Jährige muss sich im eskalierenden Streit um die Nachfolge der Richterin Ruth Bader Ginsburg den Vorwurf der Heuchelei gefallen lassen. Er hatte 2016 hoch und heilig versprochen, die Besetzung eines Richterpostens am Supreme Court dem nächsten Präsidenten zu überlassen, sollte dieser Posten im Jahr der Wahl frei werden.
Wenn 2016 ein republikanischer Präsident gewählt wird und sich im letzten Jahr seiner ersten Amtszeit eine Vakanz auftut, können Sie sagen, Lindsey Graham hat gesagt, wir überlassen die Nominierung dem nächsten Präsidenten, wer auch immer das werden mag.
Doch nun stellt sich das alles plötzlich ganz anders dar. Jetzt stellt sich Lindsey Graham hinter den Präsidenten. Der plant noch während seiner Amtszeit die Ginsburg-Nachfolge zu regeln. Den Namen der neuen obersten Richterin will er am Freitag oder am Samstag bekannt geben, sagte Trump heute früh in einem Telefoninterview auf Fox News.
Wir suchen nach jemand, der brillant ist, der das Gesetz versteht und sich an die Verfassung hält. Wir suchen nach einer guten Person, jemand mit hohen moralischen Werten. Very, very high
moral values. Als Favoritinnen werden die 48-jährige Amy Coney Barrett gehandelt, eine konservative Christin und Mutter von 7 Kindern, sowie die 52-jährige Barbara Lagoa, eine ebenfalls sehr konservative Richterin mit kubanischen Wurzeln aus Florida. Dass es wirklich Ruth Bader Ginsburgs letzter Wunsch gewesen sei, erst unter einem neuen Präsidenten über ihre Nachfolge abzustimmen, kann Präsident Trump nicht glauben.
Das kann sich auch jemand ausgedacht haben. Wir haben die Wahl gewonnen. Wir haben die Verpflichtung, so schnell wie möglich zu handeln.
Die Demokraten setzen alles daran, die Entscheidung über die Nachfolge nach hinten zu verschieben. Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden appellierte eindringlich an die republikanischen Senatoren, doch ihrem Gewissen zu folgen und das Volk sprechen zu lassen. Über die Ernennung der Richterkandidatin muss am Ende der Senat entscheiden. Da die Republikaner im Senat eine Stimmenmehrheit von 53 zu 47 Stimmen haben, gilt es als wahrscheinlich, dass sie ihre Kandidatin durchbringen. Bislang haben erst 2 Republikanerinnen signalisiert, dass sie lieber das Ergebnis der Wahl abwarten wollen. Sollte es Trump tatsächlich gelingen, seine Richterkandidatin für den Supreme Court noch vor der Wahl am 3. November durchzuboxen, könnte ihm das zusätzliche Wählerstimmen aus dem konservativen Lager bescheren. Auf der anderen Seite könnte es jedoch auch sein, vor allem wenn es noch vor der Wahl zu einer medienwirksamen Senatsanhörung kommt, dass die kurzfristige Ernennung einer konservativen Richterin viele Amerikaner so empört, dass sie am 3. November, anstatt nicht zu wählen, den Demokraten ihre Stimme geben.
Claudia Sarre. Die Vereinten Nationen in New York feiern heute ihren 75. Vor einem Dreivierteljahrhundert, am 26. Juni 1945, unterzeichneten Vertreter von 50 Staaten die Charta der UN. Das Regelwerk trat am 24. Oktober in Kraft. Der neue Staatenbund sollte zur Gewaltfreiheit beitragen. Geschafft hat er das manchmal, in letzter Zeit aber immer weniger. Der Sicherheitsrat ist gespalten wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Heute nun der Festakt als Videoereignis. Aus New York, Peter Mücke.
Das war dann doch eine Überraschung. Statt wie erwartet eine Videobotschaft von Präsident Trump einzuspielen, trat die stellvertretende UN-Botschafterin der USA, Cherith Norman-Challey, ans Rednerpult der Generalversammlung. Die Charta der Vereinten Nationen beginnt mit dem gleichen Satz wie die US-Verfassung: We the people, wir das Volk. Es ist kein Zufall, dass die Autoren beider Werke damit beginnen, daran zu erinnern, dass Regierungen und multilaterale Organisationen dem Volk dienen müssen. Nicht gerade freundliche Worte für eine Feierstunde zum 75. Jubiläum der Vereinten Nationen. Noch dazu vorgetragen von jemandem aus der dritten Reihe. Ein deutliches Zeichen der Trump-Regierung, was sie von multilateralen Organisationen wie den Vereinten Nationen hält. Die Vereinten Nationen haben sich zu lange gegen Reformen und mehr Transparenz gesperrt und sie sind zu empfänglich für die Einflüsse autokratischer Regimes und Diktaturen. Challey erinnerte daran, dass die USA nicht nur das Gastgeberland für das UN-Hauptquartier in New York sind, sondern auch der größte und wichtigste Geldgeber, und beendete ihre kurze Rede mit einer deutlichen Botschaft aus Washington. Das 75. Jubiläum ist der richtige Zeitpunkt, um Fragen zu den Stärken und Schwächen der Institution zu stellen, sich an Fehler zu erinnern und aus ihnen zu lernen, aber auch die Leistungen zu feiern. Mehr als 130 Nationen würdigen das runde Jubiläum der Vereinten Nationen mit hochkarätigeren Beiträgen ihrer Staats- und Regierungschefs. Den ganzen Tag werden Videobotschaften von ihnen eingespielt. Bundeskanzlerin Merkel ist voraussichtlich am späten Abend deutscher Zeit an der Reihe.
Peter Mücke. Einige Zeit hatte die Lufthansa gedacht, die Corona-Delle lasse sich bis zum kommenden Jahr wieder ausgleichen. Davon kann keine Rede mehr sein. Heute nun hat die Fluggesellschaft bekannt gegeben, dass sie noch stärker als bisher geplant sparen wird. Aus Frankfurt, Roman Warschauer.
Die Lufthansa verschärft noch einmal ihren Sparkurs. Unter anderem soll der Arbeitsplatzabbau größer ausfallen als bisher geplant. Wie das Unternehmen am Nachmittag mitteilte, hat der Vorstand dazu entsprechende Beschlüsse getroffen. Noch immer gibt es keine Erholung im Luftverkehr. Nach Angaben der Lufthansa sind Passagier- und Buchungszahlen nach der Sommerreisezeit sogar wieder gesunken. Deswegen passt die Fluggesellschaft ihre Flottenplanung an und will noch mehr Flugzeuge stilllegen. Bisher wurde eine um 100 Maschinen kleinere Flotte für die Zeit nach der Krise angepeilt. Nun geht man von 150 Flugzeugen aus. Damit dürfte auch ein größerer Stellenabbau einhergehen. Bisher hieß es, die Zahl der Mitarbeiter solle um 22.000 Vollzeitstellen weltweit sinken. Über Details will das Unternehmen mit den Arbeitnehmervertretern verhandeln. Zuletzt war auch über ein endgültiges Aus des Riesen-Airbus A380 bei Lufthansa spekuliert worden. Darauf wollte sich der Vorstand allerdings noch nicht endgültig festlegen. Die letzten 8 der Maschinen sollen dauerhaft geparkt und nur für den Fall eines unerwarteten Nachfragebooms wieder fliegen.
Roman Warschauer. Und jetzt zum Sport, zum Duell West gegen Nord heute Abend in der zweiten Liga. Moritz Kühn ist im Studio.
Fußball-Zweitligist VfL Bochum empfängt den FC St. Pauli und unterschiedlicher könnten die Voraussetzungen nicht sein. Die Bochumer haben die erste Pokalrunde gegen einen Fünftligisten recht souverän gemeistert. Der FC St. Pauli hat sich dagegen richtig blamiert. Beim Viertligisten Elversberg gab es das Peinliche aus. Nun droht sogar der komplette Fehlstart. Ja, Neutrainer Timo Schulz glaubt aber an eine Reaktion der Mannschaft, so wie er es in dieser Trainingswoche schon gesehen hat.
Ja, auf jeden Fall waren wir viel wacher auf dem Platz, wurde viel mehr miteinander gesprochen, kommuniziert. Wir waren präsenter im Gegenpressing. Alles so Elemente, die eigentlich auch unser Spiel ausmachen sollten und die wir gegen Elversberg aber mal gar nicht auf den Platz bekommen haben. Ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung war diese Woche beim Training und die haben mir auf jeden Fall Mut gemacht.
Der FC St. Pauli also ein angeschlagener Boxer, das weiß auch Bochums Trainer Thomas Reis.
Wenn du ein negatives Erlebnis hast, kommst du nicht mit breiter Brust hierher. Es liegt jetzt an uns. Wir haben Gott sei Dank ein positives Erlebnis gehabt. Für uns war wichtig, die nächste Runde zu überstehen. Jetzt ist der Saisonstart und wir wollen gut in die Saison reinstarten und wir müssen von Anfang an das tun, was wir auch im Pokal gemacht haben und vielleicht die ein oder andere Torschance noch besser ausnutzen.
Thomas Reis geht mit seinem Team definitiv als Favorit ins Spiel, denn die Bochumer sind sozusagen die Mannschaft der vergangenen Monate. Kein Zweitligist hat in den 9 Spielen nach der Corona-Pause so viele Punkte geholt wie der VfL. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Gespielt wird übrigens vor bis zu 5.000 Fans.
Moritz Kühn war das. Und das war auch das Echo des Tages. Udo Schmidt wünscht einen schönen Abend. NDR Info.